Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des London Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das London Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das London Speaker Bureau zählt zu den international führenden Redneragenturen und wir haben Büros in insgesamt 20 Ländern. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich freue mich sehr, heute den Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, zu begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Heusgen.
Guten Tag, Herr Westring.
Herr Heusgen, die Leiste oder Latte der Titel, die Sie führen, ist sehr, sehr lang. Also Sie waren natürlich der außenpolitische Berater von Angela Merkel, UNO-Botschafter für Deutschland, ich habe schon erwähnt, und der seit jetzt 3 Jahren der Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz. Den Titel, den viele Leute bei Ihnen gar nicht kennen, möglicherweise auch gar nicht vermuten, ist der des Königs. Was steckt denn dahinter?
Ja, das ist ein Titel, den habe ich für ein Jahr. Ich bin Schützenkönig in meiner Heimatstadt Neuss. Neuss hat das größte Schützenfest Europas mit über 7000 Leuten, die dort mitmachen. Ich komme aus dem Rheinland, bin gebürtiger Neusser, liebe meine Heimatstadt, bin auch immer, wenn ich auf Posten in der Welt war, auch bei der Kanzlerin gearbeitet, immer beim letzten Wochenende des Augusts in meiner Heimatstadt Neuss gewesen, um dieses wunderbare Fest mit alten Freunden, vielen Bekannten zu feiern. Und in diesem Jahr bin ich der Schützenkönig in Neuss und deswegen regelmäßig in meiner Heimatstadt.
König Christoph heißen Sie dann auch?
Ja, ich bin der König Christoph der Zweite, weil es schon mal einen Christoph gegeben hat in Neuss. Ja.
Okay, also Sie sind in Neuss aufgewachsen. Ich glaube, wenn man Spitzendiplomat hört, dann, also zumindest ist es bei mir so und ich glaube bei vielen anderen auch, dann denkt man, ab der ersten Klasse ist der Junge immer ein super Schüler gewesen, hat immer nur Einsen nach Hause gebracht und ist hochgelobt worden. Ich habe irgendwo mal gelesen, bei Ihnen war das etwas anders in der Schulzeit.
Ja, also ich weigere mich, meinen Kindern meine Zeugnisse zu zeigen, weil die eben nicht so besonders gut waren. Ich war eher ein mittelmäßiger Schüler, der auch mal einen blauen Brief, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt, einen blauen Brief zu Hause auf dem Küchentisch vorfand, wenn er nach Hause kam. Ich habe aber das Glück gehabt, als Unterprimaner, das weiß man gar nicht mehr heute, was das ist, nämlich in der 12. Klasse, dass ich die Gelegenheit hatte, an einem Austauschprogramm teilzunehmen. Ich war als 16-Jähriger für ein Jahr in den USA, in Ohio und an einer Highschool. Und diese Erfahrung hat mein Leben gewandelt und das Interesse am Ausland geweckt. Und ich bin dann 1973 habe ich in Neuss Abitur gemacht, bin aber seither gar nicht mehr in Neuss, habe gar nicht mehr in Neuss gewohnt. Aber ich möchte jetzt mal Helmut Kohl zitieren, der mal gesagt hat, nur wer seine Heimat liebt, ist offen für Deutschland, Europa und die Welt. Und so verhält es sich bei mir auch. Ich liebe dieses Diplomatenleben. Das war ein wunderbarer Beruf. Ich möchte keine Minute, keinen Posten missen. Aber es ist auch wunderbar zu wissen, gerade wenn man so viel rumreist, überall irgendwo ist und nirgends, dass man eine Heimat hat, eine Wurzel hat. Und so, das gehört zusammen ein bisschen.
Welcher Schritt lag denn da jetzt dazwischen, nachdem Sie aus den USA wiederkamen, Abitur gemacht haben und dann irgendwann in den diplomatischen Dienst gekommen sind?
Ja, dazwischen lag das Studium. Ich wusste seinerzeit nach dem Abitur nicht genau, was ich werden wollte und habe dann ein relativ breites Studium an der Universität in St. Gallen aufgenommen, wo ich Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Jura studiert habe, auch promoviert habe. Und so am Ende des Studiums, auch dank meines Doktorvaters, der sehr weltoffen interessiert war, habe ich mich dann beim Auswärtigen Amt beworben, bin genommen worden und dann ging es los. Dann war man in Bonn, ich war in Chicago, in Paris, ich war in Brüssel auf Posten, habe lange Zeit in Bonn für den Außenminister Kunkel gearbeitet und aus Brüssel dann 12 Jahre für Angela Merkel. Und mein letzter Posten war dann Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Und 2 Jahre lang habe ich unser Land im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten, habe 2-mal auch den Vorsitz dort gehabt. Das war schon eine ganz besondere Erfahrung. Und jetzt bin ich im Ruhestand und Vorsitzender Münchner Sicherheitskonferenz und bin zurückgekehrt an meine alte Universität in St. Gallen, wo ich jetzt Honorarprofessor bin und dort angewandte Politikwissenschaften unterrichte.
Also ich weiß, es ist ja immer so, Sie haben jetzt einige Stationen aufgezählt, wo Sie waren. Gibt es denn da auch eine dabei, das ist eine Frage, die muss man stellen, wo Sie sagen, das war besonders toll?
Wenn ich zurückdenke, waren alle Stationen interessant. Als junger Mann in Chicago eine tolle Stadt zu sein oder in Paris als Diplomat zu arbeiten, das war toll. Dann war beruflich der Höhepunkt natürlich 12 Jahre für Angela Merkel zu arbeiten, eine Politikerin, die ich sehr geschätzt habe, sehr schätze, auch wegen ihres wissenschaftlichen Ansatzes, auch wegen des sehr persönlichen und freundlichen Umgangs auch mit Mitarbeitern. Und aus dieser Zeit denke ich an ein Ereignis, was heraussticht, und das war die Möglichkeit, beim Endspiel der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Rio de Janeiro dabei zu sein und diesen Sieg mitzuerleben. Wobei, das will ich direkt hinzufügen, das auch harte Arbeit war. Denn 2014, Sie werden sich erinnern, da hatte gerade die Annexion der Krim stattgefunden durch Russland. Und Wladimir Putin war in Rio, wollte sich mit der Kanzlerin treffen. Und deswegen bin ich auch mitgekommen. Und während der Halbzeit wurden dann diese Gespräche geführt. Wladimir Putin war da, weil er Gastgeber der nächsten Fußballweltmeisterschaft war. Und dann ergab es sich dann am Ende der Halbzeit, als das Spiel wieder losging, sagte die Kanzlerin Wladimir Putin so, ich will jetzt das Spiel sehen. Und hier mein Mitarbeiter Heusken wird sich jetzt weiter mit Lavrov unterhalten. Und so saß ich dann da und habe dann noch eine Weile mit Lavrov weiter verhandelt über die Ukraine-Krise. Das ist wieder 10 Jahre her.
Im Stadion oder Backstage?
Backstage. Und dann haben wir das aber ins Stadion verlegt, sodass ich dann beim entscheidenden Tor von Götze dabei war. Und deswegen, das ist so ein Ereignis. Wir haben ja in die Fußball-Europameisterschaft erlebt, da denkt man an so etwas zurück. Das ist so eins der Ereignisse, an die ich mich gerne erinnere während meiner 41 Jahren, die ich für Deutschland im diplomatischen Dienst gearbeitet habe.
Also dann immerhin sogar ein Ereignis, was sowohl politisch als auch dann sportlich war. Also das gerne, also eine persönliche Erfahrung. Ja. Gibt es denn auch sowas wie, wenn Sie so zurückblicken, 41 Jahre, eine besondere persönliche Herausforderung, die während der Zeit war, wo Sie gedacht haben, boah, jetzt wird das alles sehr schwierig?
Ja, das war natürlich im selben Zusammenhang. Das war 2014, 2015 die erste Aggression Russlands gegen die Ukraine und die Bemühungen, die natürlich von der Kanzlerin politisch getragen worden ist und die auch wichtige Verhandlungen geführt hat. Aber im Hintergrund wurden diese Verhandlungen im sogenannten Normandie-Format, also die Berater des französischen Präsidenten, der Bundeskanzlerin, des russischen Präsidenten, des ukrainischen Präsidenten. Diese Verhandlungen um das Minsk-Abkommen, die Umsetzung des Minsk-Abkommens, wurden dann eben auf deutscher Ebene durch mich geführt. Ich bin sehr oft in Minsk gewesen, am anderen Ort. Und da hatte man schon sehr viel Verantwortung. Es ging darum, wie kann man einen Beitrag leisten dafür, dass dieser Konflikt friedlich gelöst wird. Wie kann man eine politische Lösung finden? Und da haben wir wirklich alles versucht, das dann von 2014 bis 2017 gemacht. Mein Nachfolger Jan Hecker hat das fortgeführt. Und wenn man dann sieht, dass man alles versucht hat, Russland wirklich alle Möglichkeiten gegeben hat zu einer diplomatischen Lösung, dann tut es nochmal besonders weh, wenn dann Wladimir Putin, um das etwas lapidar zu sagen, dass alles in die Tonne tritt, keine diplomatischen Verhandlungen gibt, sondern mit brutalster Gewalt vorgeht und dieses Land überfällt, weil er einfach die Unabhängigkeit der Ukraine nicht akzeptiert, obwohl das von ihm selbst und seinen Vorgängern schriftlich in internationalen Verträgen alles festgelegt worden ist. Aber nein, Putin hat all das in den Wind geschlagen.
Und aber das haben Sie als persönliche Niederlage empfunden, obwohl sie das ja nun gar nicht beeinflussen
konnten. Ich habe das als persönliche Niederlage insofern empfunden, als ich gesehen habe, dass diese Bemühungen, wo man sich ja da wirklich auch rund um die Uhr, hat die Kanzlerin in erster Linie die ganze Nacht verhandelt, versucht und auch anschließend immer wieder mit Putin geredet und alles versucht, um da zu sehen, dass wir auf diplomatischem Weg weiterkommen. Und wenn man dann sieht, dass da gibt es jemanden, dem Menschenleben nichts ausmachen, dem es völlig egal ist, eine Stadt wie Mariupol den Boden gleich zu machen. Und dann tut das schon weh. Und deswegen ist es ja heute auch so, dass ich aufgrund dieser Erfahrung eben zu denen gehören, die hier mahnen und sagen, pass auf, nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Da ist jemand, der ist völlig, völlig gewissenslos, der ist brutal, der nimmt auf nichts Rücksicht und da müssen wir uns drauf einstellen.
Also Sie haben jetzt gerade die Rolle angesprochen, die Sie als Berater haben. Wie muss man sich das vorstellen? Also Angela Merkel gilt ja als jemand, die Beratung, also ja, zumindest nicht beratungsresistent, das sieht bei anderen Politikern ja zum Teil komplett anders aus. Wie muss man sich so ein Beratungsgespräch vorstellen, wenn Sie jetzt, bevor Sie dann da hinfahren, nach Minsk, welche Beratungen führen Sie vorher ihr gegenüber inhaltlich oder dann auch von der Verhandlungsführung? Wenn man da mal Mäuschen spielt, was wird da so besprochen?
Ja, Sie haben es schon richtig angesprochen. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel war oder ist eine Wissenschaftlerin, hat einen wissenschaftlichen Angang, immer sehr wissensdurstig und sie ist nie in irgendeine Verhandlung gegangen, ohne sich vorher mit den Grundlagen vertraut zu machen. Es ist also für einen Berater, ist es eigentlich schon eine ideale Situation. Und ich weiß noch genau, wie das, weil es ja auch ziemlich dramatisch war, wie die Minsk-Verhandlungen waren. Wir waren als Berater in Minsk vorab und dann kamen am späten Nachmittag François Hollande und die Bundeskanzlerin aus Paris und Berlin an in Minsk. Und dann wurden mein französischer Kollege und ich sind dann an den Flughafen gegangen, weil wir gesagt haben, wir müssen uns irgendwo treffen, wo keiner mithören kann, sind dann ins Flugzeug der Kanzlerin gegangen, Hollande, Kanzlerin, Jacques Audibert, mein französischer Kollege und ich. Dann haben wir den Präsidenten und die Kanzlerin genau unterrichtet, wie der Stand der Verhandlungen war.
Also nur zu viert?
Waren nur zu viert.
Und in welcher Sprache findet so ein Gespräch statt?
Meistens auf Englisch. Und die Kanzlerin hatte immer auch einen Dolmetscher dabei für den Fall. Sie spricht also sehr gut Englisch, aber sie wollte dann, da ist auch der Wunsch zur Präzision, sie hatte immer eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher dabei, der für Notfälle ganz präzise sein konnte. Aber das war auf Englisch und dann haben dann eben der Kanzlerin dem Präsidenten gesagt, so und so sind die Verhandlungen hier, das sind die Knackpunkte und alles. Und dann, der hat sich immer die Zeit genommen, um das zu verstehen. Und dann ist sie in die Verhandlungen gegangen, kannte das aufgrund der Grundlage. Und das war so wichtig, weil Wladimir Putin ähnlich arbeitet. Wladimir Putin kennt die Dossiers alle sehr gut und versucht dann oft auch durch eine Falschdarstellung von irgendwelchen Unterlagen oder Hintergründen den anderen so ein bisschen über den Tisch zu ziehen. Und da war er eben bei Angela Merkel immer falsch dran, insofern als sie die Sachverhalte auch immer sehr, sehr gut kannte. Und da ist eben die Aufgabe des Beraters, die Kanzlerin in dem Fall in die Lage zu versetzen, die Verhandlungen zu führen. Und sie ist dann immer, als Wissenschaftlerin sucht man ja immer, wie gibt's da noch vielleicht Auswege und sowas. Und ich war immer wieder auch überrascht, wie was die Kanzlerin auf einmal, auf welche Ideen sie kam und wie man solche Probleme dann lösen konnte.
Wie wichtig ist denn jetzt auf der diplomatischen Ebene, auch bei solch hochkarätigen Gesprächen, die persönliche Ebene? Also es gibt ja Leute, die sind einem sympathisch, mit denen redet man gerne, aber die legen einen vielleicht trotzdem rein. Und umgekehrt gibt es sicherlich auch Leute, wo sie denken, mit dem kann ich menschlich überhaupt nicht, kann aber mit dem verhandeln, wie auch immer. Also wie wichtig ist da die persönliche Ebene und was für einen Unterschied macht das schlussendlich?
Das ist eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage. Dieses Persönliche spielt eine größere Rolle, als man das landläufig denkt. Und das hat die Kanzlerin auch immer wieder gezeigt, indem sie Interesse an der Person hatte, immer gefragt, wie geht's zu Hause, was sind die Herausforderungen. Und als Berater war es für mich ganz, ganz wichtig, gute Beziehungen zu haben. Auch, wie Sie sagen, zu Leuten, die dann Regime vertreten, die nicht ganz appetitlich sind. Aber das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Man wusste, wie geht's der Familie, wo kommt der her, wo war der vorherige Posten. Was ich gemacht habe, auch innerhalb der EU, habe ich regelmäßig montags morgens über Jahre hinweg ein Gespräch geführt mit jeden, ich glaube, montags morgens, später Vormittag, habe ich eine Telefonschalte gehabt mit dem Franzosen, Briten, Spanier, Italiener, Vertretern der EU, Polen auch unter Tusk. Und dann haben wir die erste Viertelstunde über Fußball geredet. Da haben wir gesagt, wie hat Atletico Madrid gespielt? Wie hat, also der britische Kollege war von West Ham United und dann, ich habe über Bayern gesprochen und so. Das ist wahnsinnig wichtig. Oder ich habe dann auf Dauer, nochmal zurückzukommen auf das Neusser Schützenfest, ich habe dann den amerikanischen Botschafter, den britischen Botschafter, den französischen Botschafter, den chinesischen Botschafter als Ehrengäste nach Neuss geholt. Und das sind Verbindungen, die halten hinterher nach. Der chinesische Botschafter bis heute, der ist jetzt im Ruhestand, aber lässt mir sagen, wie toll er das gefunden habe. Oder lassen Sie mich damit, Sie sehen schon, wie begeisterter Schütze ich bin. In diesem Jahr habe ich den Ehrengast von vor 10 Jahren wieder geholt, nämlich den seinerzeitigen amerikanischen Botschafter in Deutschland, Phil Murphy, der ist jetzt Gouverneur von New Jersey und der kommt aus New Jersey zum Neusser Schützenfest wieder rübergeflogen. Ja, das sind Freundschaften und das ist für die Diplomatie wahnsinnig wichtig. Angela Merkel und Barack Obama nach anfänglichen Abtasten haben sich super verstanden und das war wichtig für auch die deutsche Politik, dass da ein gutes Verhältnis war. Also diese persönlichen Beziehungen darf man nicht unterschätzen für die Diplomatie.
Jetzt nur als Randbemerkung, aber der ehemalige amerikanische oder ehemalige chinesische Botschafter können aber in Neuss nicht Schützenkönig werden.
Also das würde sehr, sehr schwierig, denn man muss, ich habe da schon schwer mit zu kämpfen, von Berlin aus in Neuss zu sein. Ich habe jetzt die Platinkarte der Deutschen Bahn und Sie wissen, was das für eine Herausforderung ist. Ich bin, habe jetzt etwa 70 Termine gemacht und bin immer in Neuss. Das ist ganz schwierig, in dem Rhythmus von Peking oder von New Jersey aus zu machen.
Also wir sprechen nicht damit davon, dass Sie mit der Deutschen Bahn reisen müssen.
Nee, aber auch so ist es schwierig. Nein, aber die sind natürlich doch gerne gesehen und mir hatte auch die Botschaft, wenn Sie dann das mitbekommen haben. Ich hoffe, dass hier bei den Hörern auch ein paar Rheinländer dabei sind, die verstehen, wovon ich rede. Wenn Sie dann sehen, wie so eine Gemeinschaft zusammenhält, wie gefeiert wird rund um die Uhr und so, wie die Gemeinschaft zusammenhält, die finden das alle großartig. Der britische Kollege, der war Botschafter hier, wurde später Staatssekretär, der ist im Jahr darauf wiedergekommen, hat gesagt, ich ziehe mir die Uniform an, Christoph, und ich ziehe deinen Schützenzug mit. Also das hat was. Aber wie gesagt, einige jetzt von Ihren Hörern werden den Kopf schütteln. Kommen Sie mal nach Neuss.
Aber jetzt kommen wir zurück, weil Sie haben ja gesagt, es ist wichtig, diese Beziehungen auch zu pflegen, also auch persönliche Beziehungen zu pflegen. Wie unterschiedlich ist das denn jetzt in Ihrer neuen Rolle verglichen mit dem, was Sie früher gemacht haben? Also das ist ja sicherlich ein Unterschied, ob Sie außenpolitische Berater der, im Kanzleramt sind, also des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin, und dann auch UNO-Botschafter für Deutschland in New York und jetzt Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, was sicherlich ja nicht schädlich ist, dass Sie die ganzen Leute schon kennen. Aber wie unterschiedlich ist jetzt die Rolle, wenn Sie auch Leute einladen, respektive auch bewusst nicht einladen?
Ja, ich bin heute nicht mehr in der aktiven Politik. Also ich kann jetzt nicht mit den ehemaligen Kollegen oder den neuen Beratern oder auch Ministern oder Regierungschefs irgendwie inhaltlich zu großen Problemen reden und da zu Lösungen beitragen. Da muss man sich zurücknehmen. Aber es hilft natürlich, dass man noch viele Bekanntschaften hat, Bekannten hat und sie pflegt und dann einlädt. Aber die Münchner Sicherheitskonferenz ist als Konferenz, hat weltweit so einen Ruf, dass die auch ohne Chairman funktionieren könnte. Also die Leute wollen kommen. München hat das auch durch die Arbeit meines Vorgängers oder meiner Vorgänger aus Telschik und Ewald von Kleist, der Gründer, und Wolfgang Ischinger einen solchen Ruf erworben, dass die von sich aus dorthin kommen, weil das der einzige Ort ist auf der Welt, wo wirklich Vertreter aller Staaten zusammenkommen, wo auch Zivilgesellschaft dabei ist, wo Wirtschaft dabei ist. Das gibt es so nicht. Aber man muss natürlich sehen, dass man sie einlädt, dass man pflegt, dass man sieht, welche Themen sind von Interesse. Und so. Also da kann man schon sehr viel machen, da hilft die Vergangenheit. Aber ich bilde mir nicht jetzt ein, bei der operativen Außenpolitik eine Rolle zu spielen.
So, Sie haben jetzt vorhin viele Dinge aufgezählt, die Sie nach wie vor machen, wo Sie sich engagieren. Sie sind viel in Neuss, Sie waren vor wenigen Wochen in Washington, Sie sind natürlich auch im Rahmen Ihres Mandats bei der Münchner Sicherheitskonferenz sehr viel unterwegs, sagen dann aber auch, es ist wichtig zu wissen, wo ich verwurzelt bin. Das heißt, klingt also ein bisschen nach Quadratur des Kreises und wahrscheinlich sind Sie jetzt noch genauso viel unterwegs, so wie sich das anhört, wie zu Ihren aktiven Zeiten. Spannen Sie denn aus?
Ja, das ist schon immer noch viel, aber Sie sind nicht so in der Verantwortung wie vorher. Das kann man sich als Außenstehender nicht vorstellen. Wenn man Berater der Bundeskanzlerin ist, dann heißt das, dass Sie 24 Stunden am Tag praktisch laufend die Entwicklung der Welt verfolgen müssen. Sie müssen ständig wissen, was los ist. Sie müssen überlegen, muss ich die Kanzlerin unterrichten, wen muss ich anrufen, was passiert da, was muss ich vorschlagen und so weiter. Das ist ein enormer Druck. Die Kanzlerin hat sich sehr auf ihre Berater verlassen, Wirtschaftsberater, Europaberater und eben dann den außenpolitischen Berater. Und wir waren immer Ansprechpartner, auch im Urlaub. Also das ist schon was völlig anderes als heute, ob ich jetzt einen Konferenztag in München heute oder morgen vorbereite. Also das ist jetzt nicht so wichtig und ich habe schon mehr Zeit als früher. Aber ich gebe auch zu, es ist meine Frau, meine Familie würde sagen, also es wäre schon gut, du würdest etwas mehr Zeit für uns haben.
Ja, und dann gibt es dann irgendwas, wo Sie dann tatsächlich sagen, ich mache Yoga, ich mache Sport, ich mache...
Ja, also auf jeden Fall, gerade wenn man etwas älter wird, ist ganz wichtig, jeden Morgen Gymnastik oder so zu machen. Ich laufe jetzt jeden zweiten Tag und dann nehme ich einfach morgens keine Termine an. Ich bin jetzt Herr meines Kalenders im Wesentlichen und kann den etwas gestalten. Und deswegen mache ich solche Sachen oder kann jetzt eben auch sagen, nee, an dem Wochenende gehe ich nicht zu der und der Konferenz, sondern da gehe ich nach Neuss und feiere mit meinen Schützenfreunden. Ne? Also das Leben ist schon etwas angenehmer, als es vorher war.
Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass Sie sich in vergleichsweise jungen Jahren mit George W. Bush angefreundet haben.
Das ist halb, wie heißt es schön, Fake News. Ich weiß auch nicht, wie das da reinkommt. Die Kanzlerin hatte mit George W. Bush in seiner zweiten Amtszeit eine gute Beziehung. Und das war nach Irak und so weiter. Die hatten eine gute Beziehung und wir waren dann noch eingeladen nach Crawford auf die Ranch. Und da sind die engsten Berater mitgenommen worden. Da haben wir eine tolle Zeit gehabt und da hatte ich dann, weil er ein neues, sehr umweltfreundliches Haus gebaut hat, hatte ich die Möglichkeit, in seinem alten Wohnhaus zu wohnen und im Zimmer seiner Tochter, die längst aus dem Haus war, natürlich zu schlafen. Und da kommt, glaube ich, diese mehr her, dass wir besondere Beziehungen hatten. Aber es war schon so, auch mit den Mitarbeitern, Steve Hadley, Condi Rice, das ist ewig her, aber wir sind bis heute noch in Kontakt und treffen uns. Also von daher ist zum Bush-Clan sozusagen, ist heute immer noch eine enge Beziehung. Aber das Gleiche gilt auch für die Obama-Mitarbeiter Susan Rice und Tom Donilon und eben Phil Murphy, der war ja Obamas Botschafter hier. Das sind nach wie vor freundschaftliche Beziehungen. Oder Jim Jones, der erste Berater von Obama, das sind Freundschaften, die bleiben bestehen, weil wir sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet haben.
Also es gibt sie tatsächlich, die Freundschaften, die aus der Politik entstehen.
Absolut. Ja. Ja.
Herr Heusgen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, können Sie den natürlich abonnieren, und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich auf Sie. Bis bald, Ihr Roland Fester. Tschüss.